Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Hola a todos. Neue Woche, neue Tiki-Taka-Folge. Heute wird es eine besondere Folge, denn wir haben einen Ehrengast dabei. Der kommt dann am Ende, wenn es um Real Madrid geht bei dem Part. Aber ich bin natürlich auch vorher nicht alleine. Natürlich ist auch der Herr Troika bei mir. Und Chapeau, der Alex hat tatsächlich das 3:0 von Real vorhergesehen und richtig getippt. Dafür Chapeau, Monsieur.
Naja, komm jetzt. Also hallo erstmal. So schwer war das jetzt auch nicht zu
tippen. War, hat keiner getippt sonst.
Echt? Hatte keiner 3-0?
Keiner, ja, 3-0.
War ja natürlich auch ein bisschen glücklich, ne? Das 3-0 fiel in der 90. und es waren Elfmeter. aber ich hatte tatsächlich, ich schwankte zwischen 2-0 und 3-0 tippen, weil Alaves auswärts schwach ohne Ende, Angriff schwach, also die schießen normalerweise kein Tor. So.
Aber Real Sand
und dann 1-0, ja, und 1-0 war mir dann zu dünn. 1-0 hätte ich wahrscheinlich auswärts getippt. Deswegen war für mich klar, 2-0 oder 3-0, die werden jetzt nicht mit fliegenden Fahnen den Gegner abschießen. Dafür sind sie grundsätzlich ein bisschen zu schwach aktuell und nicht so im Flow. Deswegen war die Frage 2-0 oder 3-0 und ja, ein bisschen Glück gehabt. Aber wichtige Punkte im Kampf um die Kick-Tipp-Tiki-Taka-Krone, denn ich mische oben mit, Herr Kern. Ich habe dich überholt und mische oben.
Ich bin abgestürzt, du jetzt 8 Punkte vor mir, weiter noch der Paul ganz vorne. Ja, bleibt schwierig, aber gut. Wir fangen den Podcast mal an. Wir haben natürlich jede Menge Fragen, wie immer, vom Kevin, Pascal, Peter, Johannes haben uns geschrieben, später dann eben noch der Ehrengast dabei. Wir fangen mal an mit guten Nachrichten, denn in La Liga ist es jetzt wieder möglich, die Stadien zu 100% zu füllen. Das war so seit jetzt die letzten Monate, seit Herbst rum, waren das nur so 75-80% rum. Aber jetzt eben wieder Normalität kehrt zurück. Ab 4. März soll da wieder 100% erlaubt sein. Sprich, das Derby Sevillano jetzt am Wochenende kommt noch zu früh, aber der Klassiko am 19. 20. März käme da rechtzeitig, wobei im Bernabeu natürlich eh nur 50.000 aktuell reinpassen aufgrund der Umbauarbeiten. Aber da eben sollte jemand von euch irgendwie Trip nach Spanien planen, das wird jetzt dann nochmal ein bisschen möglicher, an Tickets zu kommen, weil ein paar mehr Plätze verfügbar sind.
Ja, du kannst es ruhig ansagen, ne? 50.000 plus ein Special Guest, nämlich du wirst vor Ort sein.
Ja, ich bin Klassiko. Wird mein Comeback-Spiel dann.
Wird
dein
PSG-Rückspiel
noch nicht. Aber
genau, der also der ein oder andere Tiki-Taka-Patreon kann ja vielleicht mit dir auf ein kleines Bierchen gehen vorab. Das machst du ja ganz gerne.
Ja, oder kann ich.
Ich muss mir überlegen, ob ich runterfliegen will. Was blöd ist, kann man ja den Zuhörern sagen, es gibt keine Direktflüge ab Nürnberg.
Ja,
und das ist ekelhaft. Also hier mit irgendwie über Paris, über Amsterdam fliegen, über Bologna, glaube ich, fliegst du.
Ich fliege jetzt über Bologna.
Das ist so ekelhaft mit Umsteigen.
Das zieht sich dann halt auch auf irgendwie 6-7 Stunden von Tür zu Tür.
Ja, und plus, je nachdem, wann der Anschlussflug ist, muss man Angst haben, dass man den verpasst. Bei mir war es ja auch so, ich bin über Paris und Amsterdam nach Barcelona geflogen, weil ich zu kurzfristig gebucht habe und es war viel zu teuer. Es gab, glaube ich, auch ab Nürnberg keinen Direktflug, so war es im November. Und dann hatte ich irgendwie 40 Minuten Umsteigzeit und boah, ging mir das Arschwasser,
hat
hätte ich jetzt was
geklappt.
Gesagt.
Hat ja noch geklappt.
Ja, hat geklappt, aber allein dieser Stress, ne? Grundsätzlich, du fliegst länger, aber auch Stress haben, Angst haben, Anschlussflug erwischen. Deswegen hadere ich, ob ich runter soll. Ich will natürlich auch gern mal wieder, und es wäre auch geil, wenn wir beide wieder bei dem Spiel sind, wie damals 2019, falls du dich erinnerst, als ich Barca sehr viel Glück gebracht habe. Das waren zwei Klassikos, beide im Bernabeu, beide gewonnen, in Copa und in Liga.
Ja.
Und da haben wir uns quasi kennengelernt. Also es wäre eine schöne Reunion, aber ich überleg's mir mal noch.
Schauen wir mal. Sind ja noch irgendwie jetzt 4 Wochen oder so. Ja, ich habe das Derby Sevillano am Sonntag angesprochen. Da geht es rund im Sanchez-Pizjuan. Mal gucken, wie gut beide Teams so in Form sind. Es gibt ja ein Team, das aktuell voll im Aufwind ist in Spanien und das andere, ja, das ist der FC Sevilla. Der ist weiter minimalistisch unterwegs. Das ist so das beliebte Wort, was wir bei denen immer verwenden. Die haben jetzt bei Espanyol gepatzt. Gut, dort hat auch schon Real verloren. Das haben wir letzte Folge gehabt. Dort hat Barca nur unentschieden gespielt. Jetzt eben dann auch der FC Sevilla, weil er einfach wieder ein bisschen zu wenig investiert hat. Also Espanyol hatte mehr Abschlüsse natürlich, war auch effektiver an den Abschlüssen. Jetzt hatte Sevilla immerhin in der Europa League Zagreb mit 3-1 geschlagen. Da dürfte jetzt auch im Rückspiel in Zagreb am Donnerstag nichts anbrennen. Sie sind in der Liga seit 11 Partien ungeschlagen. Das klingt fantastisch, aber da waren jetzt auch nur 6 Siege und 5 Unentschieden dabei. Also sie halten sich schon immer irgendwie, sind weiter die beste Defensive der Liga, aber ohne dass es eben vorne mit der ganz großen Durchschlagskraft ist. Rafa Mir hat da getroffen, dann hieß es wieder vorsichtig. Dann am Ende waren es eben nur 2 Abschlüsse aufs gegnerische Tor. Das ist zu wenig für einen Meisterschaftsanwärter.
Ja, wir wiederholen uns ja hier Woche für Woche. Das ist einfach zu, wie du schon sagst, zu minimalistisch, zu abwarten, zu, oh, jetzt haben wir das 1-0, machen wir mal nicht, lieber nicht das 2-0, sondern wir schaukeln uns nach Hause und vielleicht fahren wir den einen Konter. Ja, und manchmal rächt sich's. In dem Fall war natürlich unglücklich, dass sie die rote Karte gegen Koundé kassiert haben. Also ja, das muss man einfach thematisieren. Das war der Aufreger des Spiels, auch für uns der Aufreger dieser Episode. Ich sag's ganz ehrlich, für mich ist das kein Rot, ne?
Ja.
Also, was ist passiert? Puado hält ihn fest, taktisches Foul.
Von hinten, ja.
Von hinten genau, Koundé will weiterrennen, kann nicht und ärgert sich natürlich drüber und will sich losreißen so ein bisschen und schlägt so leicht nach hinten aus, aber eher so im Losreißen, also so lass mich mäßig, wie man's kennt, so genau so, geh jetzt weg, lass mich so und schlägt ein bisschen mit beiden Armen nach hinten aus, aber eher so im Versuch, sich frei zu machen.
Die gingen auch nicht hoch, die Arme, das war genau nicht mal in Gesichtsnähe, die waren einfach nur unten rumgewackelt.
Es war auch kein richtiger Schlag, aber der Schiedsrichter hat es scheinbar genau als das interpretiert, nämlich als Schlag gegen den Körper, also wirklich als aktives Ausschlagen, als gewolltes nach hinten schlagen, also Tätlichkeit sozusagen, hat ihm nämlich direkt rot gegeben und zwar ohne War, ohne alles, also sofort, er stand 2 Meter daneben, instantly zack ging die rote hoch, sprich der hat das als Schlag wahrgenommen. Für mich nach Ansicht der Bilder, und ich habe es mir sogar einmal gestern live angeschaut und heute nochmal in Ruhe, für mich ist das zu hart. Kein Ausschlagen, das ist zu hart, das war wirklich nur, lass mich los, ich will frei werden von, mehr ist das nicht, also sehr, sehr harte Entscheidung.
Ja, bitter. Da hat uns auch Kevin schon geschrieben, dazu gefragt. Er meint auch, das ist völlig übertrieben, da er einfach gehalten wurde und sich aus diesem Griff befreien wollte. Und ja, das war ein bisschen wild und Koundé musste auch irgendwo ein bisschen cooler bleiben. Das ist ja das, was ich auch gerne dem FC Sevilla vorwerfe oder Julen Lopetegui, dass sie es zu emotional angehen, dass da hier und da vielleicht auch mal Disziplinprobleme kommen. Acuña manchmal zu wild, Ocampos zu wild. Und jetzt eben auch Koundé, seine 2. rote Karte der Saison. Ja, zu hart, aber wenn er da ein bisschen die Ruhe bewahrt, war ein normales Halten, natürlich Klammergriff vom Puado, passiert regelmäßig bei dem Spiel, da darfst du dann nicht so nach hinten irgendwie rumfuchteln und wursteln. Harte Entscheidung, aber eben auch wieder zu emotional, zu wild gewesen.
Vor allem, weil es ihm ja das 2. Mal schon passiert ist, gegen dass er seine Nerven verliert, denn er hat ja ein bisschen die Nerven verloren. Ne? Also er ist ja leider auch irgendwo selbst schuld, dass er so, auch wenn es nochmal für mich keine rote ist, eine Fehlentscheidung und überzogen, aber trotzdem sieht man ja, dass er die Nerven verliert, dass er genervt ist, dass er einfach da überreagiert irgendwo auch leider ein bisschen. Ja. 2. Mal, nämlich das 1. Mal war gegen Barca im Sanchez-Pizjuan, als Jordi Alba den Ball ins Gesicht wirft, weil er auch,
legendäre Aktion.
Und es war auch eine völlig lächerliche Aktion. Ja. Alba,
unnötig.
Ein bisschen hat er ihn so gegen die Brust geschubst oder so, Alba, wie er es wahrscheinlich 30 Mal macht und wie es ja 30 Mal in jedem Spiel vorbeikommt, da darfst du nicht so überreagieren. Also er muss einfach auch seine Nerven ein bisschen besser im Griff haben. Also ganz freisprechen kann man Koundé da leider auch nicht.
Auch deswegen eben, sage ich immer, wegen dieser Emotionalität, weil Lopetegui die Jungs vielleicht zu sehr einheizt, ist da eben, das ist eine Schwäche irgendwo beim FC Sevilla, auch deswegen weiter ein sehr gutes, aber eben kein meisterliches Team. Sie haben jetzt auch, sind weiter weg von ihrer Rekordsaison, das war ja weiter 16-17 die Saison mit 55 Punkten, jetzt haben sie 51 Punkte, das ist immer noch fantastisch für den FC Sevilla, die sind immer noch da mehr oder weniger sicher auf Platz 2, aber eben jetzt nur noch 5 Punkte hinter Betis und da am Sonntag eben beim FC Sevilla das El Gran Derby. Betis ist natürlich so die Innenmannschaft vielleicht aktuell in Spanien. Die sind jetzt auch nur das zweitbeste Rückrundenteam. Real hat noch ein Pünktchen mehr geholt, aber Betis ist ja auch offensiv, einfach läuft das rund. Egal, wer da auf dem Platz steht, jeder kann ein Tor machen. Jetzt Alex Moreno als Linksverteidiger schon sein 4. Tor gemacht. Vorne lief es nicht so ganz, dann wurde Willian José eingewechselt. Der hat dann gestochen, wenn auch Elfmeter. Also Betis ist da irgendwo das Team der Stunde und Sevilla dann eben ohne Koundé wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass die rote Karte zurückgenommen wird. Auch ohne Ocampos, der hat Gelbsperre. Also da bin ich gespannt.
Das wird richtig hart. Das wird auch richtig, richtig knackig. Denn wir erinnern uns ja beide vor, was waren es, 2 Wochen in der Copa. da war es hitzig. Ja?
Sehr.
Und da gab es ja zwei Spiele sogar. Sprich, da gibt es jetzt doppelt Revanche-Gelüste von den einen und von den die anderen sind angestachelt wegen dieser Stangenwurf-Aktion. Ne? Wir erinnern uns an die Verarsche von Guardado, wo er da sich die so ein Plastikfläschchen an den Kopf titscht und sich dann hinschmeißt nach dem Sieg, ne, als Verarschung von Juan Jordan. Also da gibt es einige Brisanz on top. Denn dieses Derby ist ja eh immer das brisanteste und heißblütigste neben dem Basken-Derby und neben dem Klassiko. Aber da wird es, glaube ich, noch feuriger. Plus natürlich jetzt Fans im Stadion. Also das ist Must-Watch für alle Fans des spanischen Fußballs.
Ja. Sonntagnachmittag auch eine ganz angenehme Zeit. Danach dann noch, ich glaube, Barca ist danach noch im Einsatz. Also könnte ein netter Sonntag werden. Und ja, eben Betis, die zweitbeste Offensive der Liga auch. Die haben da nur, Real hat noch irgendwie 4 Tore mehr erzielt. Das ist schon spektakulär, was da Pellegrini auf die Beine gestellt hat. Die Defensive ist okay. Man hat einfach da auch wieder jetzt eine gesunde Topspielstärke zurückgewonnen. Man hält es auch mit der Doppelbelastung durch. Ist ja auch in der Copa noch am Leben. Jetzt Europa League Zenit mit 3-2 geschlagen. Auch nicht so selbstverständlich dort zu gewinnen. Das Rückspiel dann am Donnerstag in Sevilla sollte schon auch irgendwie überstanden werden. Also da Betis so ein bisschen das Team der Stunde, weil es vielleicht auch mit am meisten Spaß macht. Kanal ist natürlich top drauf. Jetzt Fekir vielleicht mal nicht so den idealen Tag gehabt, dafür einfach davor gerockt. Also mal gucken, vielleicht wird das ein Spieltag für Real Madrid erneut. Jetzt haben sie ja die Königlichen im Vorsprung auf 6 Punkte ausgebaut. Vielleicht wird dann der Vorsprung auf 9 Punkte wachsen, aber Real muss ja erstmal bei Rayo bestehen. Schauen wir später. Dann gehen wir weiter zum Befreiungsschlag, Lebenszeichen bei Atletico. Haben wir auch viel kritisiert die letzten Wochen, war es auch immer wieder mal dramatisch, gab es mal einen Sieg gegen Valencia irgendwie in der Nachspielzeit und so weiter, aber dann eben auch immer mal wieder dilettantisch in der Defensive gewesen. Und ja, ich war so mutig und habe eben bei Atletico, Sevilla und Barca jeweils unentschieden getippt, auf Patzer getippt, auch wegen Doppelbelastung, aber Atletico mich bestraft, trotz obwohl das Osasuna die drittbeste Rückrundenmannschaft auch war, also auch eigentlich ganz gut drauf, war das dann doch eine klare Sache, 3-0, aber auch dort, glaube ich, war das vielleicht nicht unbedingt dem Spielverlauf angemessen. Also aus Abschlusssicht stand es 14-5 für Osasuna, aber am Ende geht es 0-3 aus.
Krass,
also,
ne?
Ja, hat halt alles geklappt. Korea wieder gestochen, Suarez Traumtor, 50 Meter.
Es war wieder nicht sattelfest in der Abwehr. Dilettantische Defensive hast du es genannt. Gefällt mir gut. Ja, schöne Alliteration. Also es war wieder nicht so überzeugend. Ich erinnere mich an den Kopfball, an den Pfosten in der ersten Halbzeit. Na, das wäre der Ausgleich gewesen. Da hatten sie mega Dusel. Dann gab es noch 2 Kopfbälle von Osasuna, die dann jeweils drüber gingen. Die war aber auch, da kamen sie, ich glaube, einmal Budimir und einmal weiß ich nicht wer, auch frei zum Kopfball. Also in anderen Spielen sind die halt einfach drin oder waren auch drin in der Vergangenheit. Sprich, da hast du eigentlich schon 3 Riesenchancen zugelassen, plus generell, ne, Osasuna mehr Ballbesitz, mehr Abschluss. Also es war kein 0-3, nur du hast halt vorne eiskalt die Dinger gemacht und das Schlüsseltor war dieses Golasso von Luis Suarez. Aus, weiß ich nicht, 40, 45 Metern. Warum? Weil Osasunas Keeper da irgendwo rumrennt. Also völlig unnötig. Manuel Neuer mäßig fast an der Mittellinie steht und dann kommt er nicht mehr in sein Tor zurück. Was will er da überhaupt? Bleibt doch einfach hinten, dann passiert da gar nichts. Suarez ist ja nicht der Sprintstärkste. Also der wäre eh nicht allein aufs Tor zugelaufen. Ja. Und dann war es natürlich grandios erwischt. Mit dem linken Fuß so einen starken, platzierten, auch riskanten Schuss. Grandios, aber das Tor kam absolut aus dem Nichts. Also da passiert ja nichts, wenn der Torwart einfach drin bleibt. So. Und dann hast du ein ganz anderes Spiel, weil Osasuna rannte an. Also das war absolut das Schlüsseltor, dieses Golasso. Ja, und so Osasuna leider ein bisschen auch selbst schuld. Ne?
Ja, ein bisschen das verdattelt dadurch. Aber gut, du hast gesagt, so die ganzen Chancen, die Osasuna hatte, ja, am Mittwoch, wenn da Cristiano Ronaldo im Wander ist, der wird sich da, glaube ich, nicht zweimal bitten lassen, um irgendwie da aus guter Kopfballsituation da nicht zu treffen. Hat er jetzt auch seine kleine Torlos-Serie beendet und mal wieder getroffen. Also, das könnte spannend werden am Mittwoch, wenn da eben Manchester United zu Gast bei Atletico ist, Champions League Achtelfinal-Hinspiel. Hat man ja schon mal, war ja da noch, damals noch mit Juventus, da hat er eben noch Atletico das Hinspiel gewonnen und dann eben Ronaldo die Ansage, keine Sorge, das ist noch nicht durch. Macht da noch seine 3 Tore. Mal gucken. Er trifft ja gerne mal bei Atletico, auch im Wander.
Ja, da fühlt er sich wohl generell gegen Atletico. Vor allem mit Mannschaften in der Champions League schmeißt er ja immer Atletico raus. Ne? In den letzten, weiß ich nicht, was war, 10 Jahren oder so. Mit Real hat er sie rausgeworfen, natürlich haufenweise. Oder auch im Finale dann triumphiert, da ist es ja nicht rausgeworfen, sondern einfach nur das Finale gewonnen. Mit Juve hat er sie rausgeworfen. Ja, da wird einem tatsächlich Angst und Bange, vor allem mit Blick auf die wackelige Defensive. Wie gesagt, klar, das zu Null tut dir jetzt auch einfach mal gut, aber das zustande kommen, ne? Eine andere Mannschaft hätte auch wieder zwei Tore erzielt wahrscheinlich, die ein bisschen eiskalter ist vorne und oder die mehr Klasse hat im Sturm als Osasuna. Und deswegen mache ich mir weiter Sorgen. Also es wird, glaube ich, ein absolutes Kracherspiel gegen Man United. Mhm. Das muss man auch schauen. Also ich glaube, da ist auch alles drin. Das kann 3-2, 2-2, 2-3 oder so ausgehen, weil halt beide nicht sattelfest sind und weil Atletico einfach wild ist aktuell. Also, wild. Ja. Ich würde es nicht ausschließen, dass sie weiterkommen grundsätzlich, weil Man United ist nicht so gut drauf unter Rangnick. Die haben auch enorme Probleme. Also irgendwo duelliert man sich auf Augenhöhe, nur die Augenhöhe ist recht nicht so hoch quasi, sondern da kann halt einfach viel passieren. Also ein super spannendes, aber natürlich auch schweres Spiel für Atleti.
Ja, und wenn wir schon nochmal da auf die Tabelle schauen, Atletico ist jetzt wieder punktgleich mit Barca, 42 Punkte jeweils, aber eben nur Fünfte. Und da fragt man sich schon, wie kommen die da noch in die Champions-League-Plätze mit ihrer wilden Art und Weise, patzen gerne mal, also ob Sevilla oder Betis da noch rausrutschen, fällt schwer zu glauben. Und Barca ist eben auch ganz gut drauf und das hat man jetzt auch in Valencia mal wieder gesehen, da eben ein 4-1-Sieg mal eben geholt. Hattrick von Aubameyang, das Petri-Tor wurde ihm ja noch gut geschrieben, er trifft ja auch gerne mal im Mestalla und ja, da läuft es einfach wieder gut zusammen. Also die Art und Weise, wie die Tore fallen, es ist wieder ein bisschen mehr Barca, schnell, direkt, zack, 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 da ist was entstanden und einfach auch die Effektivität ist zurück. Zumindest in der Liga, da hatte ich mal zusammengerechnet, von den letzten 5 Spieltagen haben sie 19 Schüsse aufs Tor abgegeben, 12 davon gegen Rhein, also es sind 63%, die haben dann zu 11 von 15 Punkten geführt. Das ist schon eine ziemlich gute Quote und zeigt eben auch, die Wintertransfers funktionieren und da hast einfach mehr Qualität vorne, egal ob das ein Aubameyang ist, ob das natürlich Adama ist, der dir bei den Assists hilft, ob das ein Ferran Torres hilft. Europa League da eine andere Sache, reden wir auch noch drüber, aber eigentlich kannst du, glaube ich, ganz zufrieden sein aktuell, oder?
Ja, kann ich tatsächlich, vor allem mit dem Spielergebnis ist natürlich grandios. Da ist jetzt viel, viel drin in der Thematik, Barca. Es waren jetzt 3 Big Games, sie haben keins davon verloren, also Atletico, ne, gewonnen. Mit 4 Toren, das ist ja auch grandios, auch wenn Atletico wackelig ist, klar, aber du musst ja trotzdem erstmal 4 schießen gegen Atletico, grundsätzlich.
Von 4 Schüssen aufs Tor.
Und effektiv. Dann tut dir das natürlich auch gut, dass du da einfach mal ein Big Game nicht nur A gewinnst, sondern B auch, ne, mit vielen Toren gewinnst. Ja. Gleiches jetzt bei Valencia wieder, aus wenigen Chancen immer eiskalt die Tore gemacht, 4 Tore erzielt, tut dir auch super gut. Dazwischen aber gegen Napoli haben sie fast alles verballert. Also da waren sie nicht eiskalt. 2-mal in der Liga wirklich eiskalt die Dinger gemacht, richtig klasse, aber dazwischen im Big Game gegen Neapel, da haben sie halt in Person von Ferran Torres viel zu viel verballert, der hätte 3 Glocken machen können, ne? müssen vielleicht sogar teilweise. Also da sieht man mal so ein bisschen, es ist absolut, der Trend ist your friend, der sieht, ne, die Formkurve, alles nach oben, das Spiel ist besser, aber trotzdem, wenn du die Dinge nicht machst, ne? Also, es ist noch ein bisschen Rollercoasterig. Genau. Sondern, weil so viele Monsterchancen hatten sie gegen Atletico und gegen Valencia jetzt auch nicht. Sondern, ne, das Pedri-Ding ist ein Golasso. Machst du auch nicht alle Tage, war ja auch leicht abgefälscht. Ja. Klar ist übrigens Pedris Tor. Also, ich weiß nicht, was da mit dem Schiedsrichter los ist. Der hat komisch, ne? Der Schiedsrichter hat dem auf dem Spielberichtsbogen Aubameyang das Tor zugeschrieben. Ist aber eigentlich für die Torjägerkanone gut. Der wird nicht mehr Pichichi werden, aber eigentlich irrelevant, weil die Marker stellt den Pichichi. Der Pichichi ist ein Premium, also die Torjägerkanone grundsätzlich kommt von der Marker.
Wie in Deutschland. Trotzdem der mit den meisten Treffern.
Ja, aber die Marker hat das Tor Pedri zugeschrieben. Gab es einen Artikel auf der Webseite, wie für uns ist das Tor von Pedri, weil. So, okay. Das heißt, die Liga widerspricht sich mit demjenigen, der die Torjägerkanone stellt, sprich, der die Torjägerliste eigentlich erstellt für die Liga.
Ja.
In Deutschland ist es ja auch die Torjägerkanone, genau, kommt vom Kicker. Der Kicker übergibt das Ding an. So, das heißt, was beim Kicker steht, ist relevant für die Torjägerliste, nicht was bei La Liga steht. Und in Spanien genauso. Klar, Aubameyang wird nicht Pichichi werden, aber relevant ist für die Torjägerliste, was die Marker schreibt, ne, wie die Marker die Tore zählt. Und die sagt, das ist ein Pedri-Tor. Zu Recht übrigens, das ist ein Pedri-Tor. Also das macht überhaupt keinen Sinn, das Ober zu geben.
Wie oft werden Fernschüsse irgendwie noch abgefälscht?
Und und vor allem minimal. Also die Regelung beim Kicker, ich habe ja beim Kicker gearbeitet früher, die Regelung ist so, A, ist die Intention wichtig, so schreibt es auch die Marker, also sprich, wollte der schießen oder wollte er passen? Wenn zum Beispiel Adama eine Flanke in den Strafraum bolzt und die Flanke wird ins Tor abgefälscht, ist das natürlich ein Eigentor, weil er wollte nicht aufs Tor schießen. Und dann ist relevant, wo wäre der Ball hingegangen? Also wenn einer aufs Tor schießt und der Ball geht eh ins Tor und der wird halt minimal abgefälscht und landet dann im Tor, ist es trotzdem sein Tor, weil es ein Torschuss war und der Ball auch ins Tor gegangen ist. Wohingegen, wenn du erinnerst dich an ein Vinicius-Tor, der hat geschossen, der Ball wäre Richtung Eckfahne geflogen, ich glaube letztes Jahr irgendwann, und dann wurde er abgefälscht und ging ins Tor, das ist dann kein Vinicius-Tor, weil der Ball, der Schuss wäre nicht ins Tor gegangen, also der war irgendwo hingeflogen, auch wenn er natürlich, es war ein Torschuss, aber er wäre nicht Richtung Tor ins Tor gegangen, und wenn er dann ins Tor abgefälscht wird, ist es ein Eigentor. So. Und diese Regelung ist relevant und deswegen, Petri hat aufs Tor geschossen, der Ball wäre aufs Tor gekommen, er wollte aufs Tor schießen, die Intention war da und der Ball wurde minimal abgefälscht. Ja. Also landet ja nicht in einem anderen Eck, ne? Der hat ja nicht nach rechts geschossen, der Ball ging nach links oder andersrum, sondern es war minimal.
Aubameyang hatte ja auch keine Intention und sich gedacht, geniestreichmäßig, Isco
hat das gemacht in der Copa, da hat er absichtlich, oder in Elche glaube ich, ne? Ja, wo er absichtlich den Fuß in den Ball gehalten hat, das ist dann natürlich Iscos Tor, weil er ja aktiv die Bewegung, der wusste, was er macht, der wollte das Ding abfälschen, also eine bewusste Bewegung, das ist dann Iscos Tor, aber Aubameyang wurde einfach nur, wo war es, am Arsch, an der Hüfte irgendwo
Interessant. Gab's schon mal. Das war auch bei einem Cristiano Ronaldo Freistoß, glaube ich, 2009 oder so. Das wurde dann auch Pepe zugeschrieben, weil der da eben auch angeschossen wurde und vom Rücken ging's dann ins Tor. Dabei war ja auch die Intention voll bei Ronaldo. Und Real hat das immer weiter als Ronaldo-Tor gezählt und dann irgendwie bei La Liga, glaube ich, war das immer ein Tor weniger, ein Tor für Pepe. Ja, spanische Sachen. Aber gut, dann wissen wir hier schon mal Petri Golasso. Und kein Hattrick.
Ja, deswegen habe ich auch die Überschrift auf bei Barca so gelassen mit Doppelpack Aubameyang steht da, weil das ist ein Petri Golasso. Also es gibt keinen Grund. Ja. Also aus journalistischer Sicht ist das einfach falsch, da Ober das Tor zu geben. Aber nochmal, der Referee hat auf seinem Spielberichtsbogen Ober das Ding gegeben. Deswegen Barca auch getweetet hier, Hattrick Aubameyang hat sogar im Interview nach dem Spiel gesagt, Doppelpack erzielt. Er hat mit Arsenal einen Hattrick erzielt in der Europa League vor zwei, drei Jahren, hat gesagt, hier in Mestalla fühle ich mich so wohl, scheinbar ist das wie mein Zuhause und hat dabei gelacht. Also er hat selber gesagt, er hat einen Doppelpack erzielt und dann eine Stunde später auf dem Rollfeld, als sie nach Hause geflogen sind, kam dann die Nachricht hier, das ist dein Tor, und dann hat er gesagt, ja, Hattrick, und hat den Ball mitgenommen. Also auch super. Kurios.
Okay. Naja, nett, kein schlechter Einstand. Kevin hatte auch noch was gefragt, da ging es nochmal um das Hinspiel gegen Neapel, da gab es ja diesen Handelfmeter, ich habe es nicht gesehen, ich wusste nicht mal, wo man das sehen konnte, das Spiel, und er fragt eben, auch bei diesem Handelfmeter, keine Absicht klar erkennbar, was meinst du dazu?
Ja, also Thema Neapel nochmal, ne? Da haben sie viel verballert und zum einen und zum anderen hatten sie auch, das wollte ich eh noch ansprechen, auch bei Valencia, bevor wir auf Neapel kommen. Es lief ja schon gut, also sie hatten ja jede Menge Spielglück, ne? Grundsätzlich gesprochen. Da war das Tor von Aubameyang, das zweite, sah nach Abseits aus. Kann man drüber reden. Dann war der Ball bei Gaia im Aus. Dann hat Ter Stegen ein Eigentor unterlaufen. Da war ein Abseits. Und auch gegen Neapel, bei der einen Chance hatten sie, oder bei dem einen Tor, kann man schon sagen, Glück, weil Handspiel ja oder nein, da gibt es ja einen, die so sagen, die anderen, die so sagen.
Ja, war wild.
Du hast das nicht gesehen, für mich, boah, schwierig. Also ich hätte es, glaube ich, gepfiffen nach der Wiederholung, weil er den Arm so rausstreckt, also weil er den Arm in die Flanke hält, quasi er springt so raus, der Arm. Nichtsdestotrotz würde ich aber trotzdem nicht sagen, dass es Absicht ist, sondern ich glaube, es ist der Laufbewegung geschuldet. Also von der Absicht würde ich nicht sprechen, aber er vergrößert die Körperfläche und er zuckt raus, der Arm. Also ich kann verstehen, warum der Schiedsrichter dieses Ding pfeift, und ich glaube, wenn du die Superzeitlupe bekommst am Bildschirm, am Seitenrand, dann pfeifen das 9 von 10 Schiris. Aber ob es unbedingt richtig ist, boah, weil nochmal, Absicht glaube ich eher nicht, aber das ist das Thema. Ne? Es gab auch jetzt am Wochenende zwei Handspiele in La Liga wieder, da war ich auch nicht beim Thema Absicht. Also die wurden auch beide gepfiffen, das war, ich glaube, für Betis der Elfmeter und für Villarreal ein Elfmeter, und beide Male war es angeschossen, mehr oder weniger, aber beide Male war der Arm draußen. Also leidiges Thema einfach. Ne? Ein bisschen Glück für Barca, aber man kann ihn geben.
Ja. Ja, und jetzt Donnerstag in Neapel. Wird es da besser? Ist man da dann wieder so effektiv wie jetzt gegen Valencia, gegen Atleti? Oder
ja,
gibt es da das Ausscheiden?
Also Auswärtstorregel gibt es schon mal nicht. Das ist das Positive für Barca. Aber man kann es auch negativ sehen. Mit einem 2-2 wären sie weitergekommen. Jetzt müssen sie gewinnen, um weiterzukommen. So.
So, ja.
Weil 2-2 ist dann unentschieden, dann geht es in die Verlängerung. Also sprich, 1-1 ist kein gutes Heimergebnis. Grundsätzlich, ne, du hast dein Heimgegentor kassiert, also die Mannschaft hat ihr Auswärtstor erzielt. Früher war das vor einem Jahr, aber so wird's tricky. Also es würde mich kein Stück wundern, wenn es tatsächlich in die Verlängerung geht und dann Drama, weil in Neapel gewinnen wird hart. Also klar, sie sollten grundsätzlich die bessere Fußballmannschaft sein, das hast du im Hinspiel gesehen. Barca fand die wirklich gut. Erste Halbzeit war noch okayisch gut, aber die zweite war wirklich stark. Also da haben sie Feuer gemacht, da haben sie gespielt, da haben sie gepresst. Napoli wurde ja fast teilweise erstickt, ne? Die kamen ja kaum über die Mittellinie. Also es war schon wirklich gut gegen den Ball vor allem. Ne? Torschancen, klar, sie hatten nur 3 gute durch Torres oder sehr gute. Also jetzt nicht Hülle und Fülle, aber trotzdem, du hast den Gegner so erstickt, dass du nicht mal Konter zugelassen hast und das war super positiv. Also die Arbeit gegen den Ball.
Also sind sie auch motiviert für Europa League
und
nicht wie Real in der Coppa?
Nee, die wollen das Ding gewinnen. Die wissen auch, okay. Die müssen das Ding gewinnen. Du kannst ja nicht sicher sein, dass du über die Liga in die Champions League
kommst. Hast du recht.
Ich habe einen Artikel geschrieben auf Barca-Welt Mittwoch, so von wegen die Europa League als, wie habe ich es genannt, die Europa League als Chance oder irgendwie sowas. Ja. Weil da einfach, ne, du kannst ja nicht sicher sein, dass du das Ding über die Champions, über die Liga erreichst. Du bist punktgleich mit Atletico, auch wenn du ein Spiel weniger hast, aber das wird super eng bis zum Schluss. Betis ist stark, Sevilla ist sehr weit weg, sprich, es geht mehr oder weniger nur um Rang 3 oder 4 und dann Villarreal ist auch in deinem Nacken. Also du kannst einfach nicht sicher sein. Nun, Europa League ist die beste Chance, plus du bist ja mit Abstand die beste Mannschaft in der Europa League, wenn du dein Level erreichst. Mit 2-3 Ausnahmen. Ja. Also du hast Sevilla noch dabei, den BVB, der ist aber jetzt fast schon raus. So. Und dann jetzt Napoli. Das sind so, und dann Barca schon. Das sind so die 4 Top-Teams. Sprich, du hast wirklich eine Chance, all the way zu gehen. Na, wenn du es ernst nimmst, wenn du deinen Fußball spielst, bist du vielleicht wirklich mit Sevilla die beste Mannschaft in der Europa League. So. Oder die stärkste.
Auch nett. Finale in Sevilla. Sevilla gegen Barca.
Genau. Na, ich hoffe auf BVB. Barca, aber nochmal, wer darf 2-4 gegen Rangers verliert, naja, aber können sie auch noch drehen. Aber ich wollte nur sagen, ich würde es auch ernst nehmen, weil es ist eine veritable Chance, dass du darüber in die Champions League kommst. Du kannst mal wieder einen Titel gewinnen. Das tut ja dem Verein auch sehr, sehr gut, ne? In so einer jungen Mannschaft. Grundsätzlich Spiele gewinnen auswärts in Europa, egal in welchem Wettbewerb. Ne? Dadurch wächst eine Mannschaft, dadurch baust du Selbstbewusstsein auf. Das brauchst du einfach, wenn du im Umbruch bist. Vor allem, wenn du wie Barca seit 3 Jahren in der Champions League nur auf die Mütze bekommst. Ne? Jetzt einfach mal in Neapel gewinnen oder dann eben von mir aus, ne? Dortmund rausschmeißen im Viertelfinale oder so, Hin- und Rückspiel im Westfalenstadion, ein gutes Ergebnis. Sowas braucht die Mannschaft einfach, um zu wachsen. Und deswegen würde ich die Europa League ernst nehmen und ich glaube, deswegen nehmen sie es auch ernst. Auf Xavis PK war das ganz klar. Die wollen das Ding gewinnen, aber das Hinspielergebnis war halt sehr schlecht, deswegen wird es halt einfach sehr, sehr schwer.
Na gut, dann ist da ja noch lange nichts durch am Donnerstag. Mal schauen. Von dem Xavi-Effekt, der Xavi-Effektivität, gehen wir jetzt zu einem Team, wo ich mehr und mehr eingestehen muss. Da muss ich doch mal mehr Respekt zollen, speziell dem Trainer Francisco. Das ist der FC Elche. Man hat wieder mal gewonnen, 2-1 bei Rayo Vallecano, auch wenn Rayo eigentlich ganz gut im Spiel war, in Führung geht und dann irgendwie blöd ausgekontert wurde. Aber Elche ist irgendwie da auch ja eine der besten Rückrundenmannschaften, jetzt auch irgendwie mit 29 Punkten, 9 Punkte vor der Abstiegszone. Noch lange nichts durch. Aber ja, ich werde wohl ein Iskender für den Alex und viel Respekt für Elche. Mal gucken, sind ja noch ein paar Spiele zu spielen, aber ja, ist jetzt schon so ein bisschen Running Gag, auch auf Twitter schreiben immer mehr, na Nils, du und Elche.
Ja, stark.
Mal gucken.
Ja, da hast du dich mal wieder in die Nässe gesetzt, wie immer. Ne? Den Mund voll nehmen, völlig grundlos, ne? Hier irgendwelche Parolen raushauen. Ja, das fällt dir mal wieder auf die Füße.
Schaust du gerne Elche, das ist doch...
Also grundsätzlich ging es ja nicht darum, ob ich die Mannschaft gerne schaue oder gern habe, sondern traue hinzu, die Liga zu halten und macht das, also steigert das die Chancen mit ihrem neuen Trainer. Und für mich war die Antwort ja. Und es sieht ja auch super gut aus. 9 Punkte Vorsprung. Ne? Sie haben vor allem Real zweimal das Leben mehr als schwer gemacht. Beide Spiele endeten ja nach 90 Minuten unentschieden, auch in der Coppa. Ne? Also allein das spricht ja Bände und fiel dir so gesehen auch auf die Füße. Von daher, ja, witziger Running Gag. Aber um sportlich zu bleiben, absolut verdient. Also da ist wirklich was erkennbar. Da ist ein Umschwung. Da hat der Trainerwechsel super, super Früchte getragen. Also man muss auch da ohne Spaß einfach ein bisschen den Hut ziehen und sagen, tolle Entwicklung, richtigen Coach eingestellt, es funktioniert richtig gut und die klettern halt, also wenn sie weiter so spielen und punkten, reden wir halt irgendwann von einem einstelligen Tabellenplatz und dann ist Europa gar nicht so weit weg.
Ja.
Naja, guck mal, 9 Punkte auf Rang 18, aber 10 auf Rang 6.
Ja.
Also du bist genau in der Mitte, jetzt bleibt halt einfach noch 4 Spiele ungeschlagen.
Aber Celta Osasuna noch ganz schön abschließen.
Ich sage ja nicht, dass es so kommt, sondern nur die Entwicklung ist so positiv, dass die mehr und mehr ins Mittelfeld kommen und jetzt plötzlich genau in der Mitte stehen. Also das ist schon erstaunlich.
Ja, Lucas Boye, Pere Milla sind alle richtig gut drauf. Da hebe ich mir eben noch meine großen Respektworte auf, wenn es dann wirklich auch passiert ist am Saisonende. Wir hatten noch ein baskisches Derby, da ging es auch ab, im Sinne von für eine Mannschaft ging es richtig ab, die andere war noch ziemlich Europa League müde. Wir haben schon oft gesagt, Real Sociedad weiß nicht mehr so richtig, wie man Tore macht. Das war jetzt gegen Leipzig, ja, okay, 2-2. Und dann fahren die nach Bilbao und lassen sich überrollen eigentlich. Erste Hälfte noch okay und dann Athletic eben 4 Tore im zweiten Durchgang gemacht. Das erste Mal gewinnen die mit 4 Toren Unterschied seit 1977 gegen Real Sociedad. Da lief einfach alles perfekt. Die waren besser bei Kontern, bei den Standards viel galliger, in Zweikämpfen sowieso. Also das war fast ein Klassenunterschied. Real Sociedad war da nie richtig im Spiel. Und es zeigt mal wieder, Real Sociedad beginnt eine Saison richtig gut, legt los wie die Feuerwehr, starke Hinrunde und irgendwann brechen die ein. Waren mal Tabellenführer und jetzt sind sie aktuell nur noch 7. Athletic im Nacken, jetzt nur noch 1 Punkt dahinter. War spannend oder lustig gestern.
Ja, vor allem waren die baskischen Löwen mal wieder angestachelt, wie sie es halt im San Mamés so häufig sind. Ne? In der Copa Barça der Leidtragende, Real Madrid der Leidtragende und jetzt eben wieder im San Mamés, Real Sociedad der Leidtragende. Hatten ja noch ein Hühnchen zu rupfen, ne? Copa-Finale verloren, also letztes Jahr ausgetragen, aber vor 2 Jahren wäre es ja das Finale gewesen. Ja. Da hat Real Sociedad in einem sehr müden Finale in Sevilla, wo sie ausgespielt haben, La Cartuja, da hat dann Real Sociedad gewonnen, sprich wahrscheinlich hat auch der Stachel noch ein bisschen drin gesteckt im Fell der Löwen, weil die waren wirklich, also die haben gebrannt, das war wirklich. Im San Mamés spielt man nicht gern aktuell. Die können, wenn die loslegen, wenn die wirklich, wirklich motiviert sind, dann ist das so unbequem und 2 Standardtore wieder auch kassiert. Also aus dem Spiel heraus tun sie sich immer auch schwer. Das ist ja so der Makel von Athletic Bilbao. Ne? Das kommt dann, sie tun sich grundsätzlich trotzdem schwer, Tore herauszuspielen, aber mit dieser Wucht, ne, verschlingen sie dich und dann köpfen sie halt zur Not mal wieder einen Standard rein. Also das war schon beeindruckend, vor allem die zweite Halbzeit. Ich habe es auch gestern laufen lassen, das war schon.
Ja, und so in der Hinrunde, vielleicht auch noch in der vergangenen Rückrunde, war noch so ein bisschen das große Problem. Es hat so vorne noch dieser Torjäger gefehlt. Es war immer noch so ein bisschen der Schatten von Aritz Aduriz, der zurückgetreten ist. Raul Garcia hatte seine Megasaison und trifft seitdem nicht mehr so viel, aber gestern eben 4 unterschiedliche Torschützen. Dani Vivian muss man sich merken. Sunset habt ihr bestimmt auch schon öfter mal gehört, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Iñaki Williams natürlich auch mal wieder getroffen. Das war dann eben ein stark herausgespielter Konter. Iker Muniain spielt eine sensationelle Saison, nicht nur in der Kuppe, auch in der Liga jetzt schon. 10 Torbeteiligungen hat da noch das Tor gemacht. Also da hat man mittlerweile auch so den Weg gefunden, nicht mehr so abhängig zu sein von einem klaren Mittelstürmer. Da auch mal Nico macht mal gute Spiele, auch Raul Garcia trifft mal noch. Also das läuft einfach ziemlich rund da vorne. Und da auch mal wieder Respekt vor Marcelo Garcia, der da einfach aus mit wenig Mitteln sehr viel rausholt mittlerweile. Das heißt nur nicht, dass Athletic voll auf Europakurs ist. Die müssen das erstmal halten. Aber Platz 8 jetzt, 37 Punkte. Ist alles möglich, auch wenn es jetzt nicht irgendwie das Mega-Ziel ist für Athletic, immer europäisch zu spielen, sondern einfach die Großen ein bisschen ärgern und das mitnehmen, was geht. Und wenn dann Europa bei rumkommt, ist das wunderbar.
Also Europakurs sind sie trotzdem, so ehrlich muss man sein, denn es sind 2 Punkte auf Rang 6 und 5 Punkte auf Rang 4 auf den Champions League-Rang. Also die sind da richtig oben ran gerobbt. Die sprechen jetzt wirklich ein Wörtchen mit. Klar, es wird nicht reichen für die Champions League, aber normalerweise sollte es auch nicht für Rang 6 reichen, weil da einfach Atletico und Villarreal noch mal besser sind und auch Betis und Barca. Ne? Also die 4 sollten am Ende zwischen 3 und 6 landen, wenn alles normal läuft, plus vielleicht Real Sociedad, aber da reden wir ja gleich drüber, die haben einfach Probleme. Aber grundsätzlich, ne, sie schielen absolut gegen Europa und schnuppern daran. 5 der letzten 10, glaube ich, gewonnen, der Athletic Club aus Bilbao. Also da und 3 der letzten 4 gewonnen. Also da absolut positiv. Und bei Real Sociedad, du hast es ja angesprochen, sieht das ja ganz anders aus. Probleme mit dem Siegen, aktuell Probleme mit dem Tore schießen. Von den letzten 10 Spielen hat Real Sociedad nur 2 gewonnen in La Liga. und in 6 dieser 10 Spiele kein Tor erzielt. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also es gab jetzt das 0-4 gegen in Bilbao, 0-0 gegen Valencia, 0-0 gegen Getafe beispielsweise, ein 0-4 bei Hause, Betis, ein 0-2 gegen Real Madrid und 0-1 gegen bei Espanyol Barcelona und ein 0-0 gegen Valencia, das habe ich noch gar nicht mehr aufgezählt. Also, ne? Worüber sprechen wir hier?
Trotz Oyarzabal, Sörloth sind ja eigentlich alle da und fit, aber irgendwie, ja, ist halt irgendwie das Rückrundenlager.
Ja, ich habe übrigens das Europa League-Spiel jetzt gegen Leipzig auch gesehen. 2-2, tolles Ergebnis auf dem Papier, aber die haben gespielt wie Cadiz. Die haben sich eingeigelt oder wie Real Madrid in PSG. Da sprechen wir gleich drüber. Also die standen hinten drin, haben nur gemauert. Weiß gar nicht, ob es 20% Ballbesitz waren oder was. Aus 2 Torschüssen 2 Tore gemacht. Davon war aber einer ein Handelfmeter, also absolut Dusel. Also allein der Spielerische auch, ne? Normalerweise stehen die ja für eine Mannschaft, die Ballbesitz hat, die nach vorne spielt, aber die haben sich komplett eingeigelt und nur gemauert, also auch irgendwie da ihr, ne, ihren Spielstil da aufgegeben, Angst gehabt, ängstlich, ihr Mojo verloren, ihr Selbstbewusstsein verloren. Nochmal, das Ergebnis ist gut, 2-2, aber die Art und Weise ist, ja, macht Sorgen. Und direkt danach 0-4 in Bilbao, das macht erst recht Sorgen, ne? Also da sieht es nicht so gut aus.
Ja, und jetzt eben Donnerstag kommt dann Leipzig ins Anoeta. Beim letzten Europa-League-Heimspiel war ich noch dabei. Da haben sie ja noch PSG fast auseinandergenommen. Ich glaube, 3-0 war das. Das war spektakulär. Aber da waren sie eben auch noch ein bisschen besser in Form. Und jetzt eben könnte machbar sein für Leipzig.
Mal schauen, ja, wie das die haben wird. 6-1 bei Hertha gewonnen, Leipzig. Also nochmal richtig Selbstvertrauen gedankt. Von daher, ich fürchte, es wird nicht reichen für Real Sociedad. Also ob die jetzt, klar, zu Hause sind sie eigentlich stark und auch da, ne, der Zuschauer ist der 12. Mann und du hast es ja erlebt damals im Anoeta, die Stimmung war grandios und das kann, vor allem im Baskenland, kann das auf die Mannschaft überschwappen. Aber mit diesem 0-4 im Rücken aus dem Ding kannst du dann 3 Tage, 4 Tage später gegen so ein starkes Leipzig den Hebel umschalten. Das sehe ich einfach nicht. Also ich fürchte, es wird am Ende nicht reichen. Ich glaube trotzdem, es wird knapp, aber ich fürchte, Leipzig kommt da weiter.
Vamos a ver. Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir haben so den ersten Block geschafft und kommen dann jetzt zu unserem Ehrengast. Da muss ich noch umstellen, was technisch, sprich, wir machen kurz einen Break, dann hören wir uns gleich weiter. Wenn auch mit ein bisschen anderer und vielleicht schwächerer Tonqualität, aber alles im Rahmen, hört ihr gleich nach der Logo. So, da sind wir wieder und jetzt eben, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, mit einem Ehrengast. Das ist der Niklas. Niklas Kampmann ist einer unserer allerersten Patreons, einer unserer größten Unterstützer. Ich glaube, du warst lange Reh, hast jetzt dieses Super League-Abo. Auch deswegen bist du mal jetzt in der Folge dabei. Ich glaube, wir haben schon öfter mal oder du hast schon öfter mal ja auch guten Input geliefert mit guten Fragen, guten Anekdoten. Da dürften die Zuhörer, Zuhörerinnen schon öfter mal vom Niklas gehört haben. Du bist einer, ja, ein großer Spanien-Liebhaber, sage ich mal. Öfter mal drüben, nicht nur in Madrid, auch in Sevilla, mal bei Betis oder jetzt eben auch oft natürlich im Bernabeu. Und ja, herzlich willkommen, Niklas. Servus.
Danke und herzlich willkommen in die Community.
Und Servus, Niklas. Ja, sehr cool, dass wir mal wieder einen Gast haben, einen unserer Patrons vor allem. Haben wir irgendwie verschlafen in letzter Zeit, Nils, ja, ne? Ja. Irgendwie haben wir das, es war auch so viel los. Ist ja auch immer recht schwer, da jemanden an die Strippe zu bekommen zu unseren komischen Aufnahmezeiten, ne? Meistens am Montagmorgen. Da müssen normale Menschen arbeiten.
Aber nicht wir drei.
deswegen ja, also coole Sache. Wer auch mal mit dabei sein will, ne? Du hast es ja schon angesprochen, Niklas ist unser Super League-Teilnehmer unter patreon.com/tikitaka-podcast. Könnt ihr gucken, gibt es verschiedene Kategorien, wie ihr uns supporten könnt und eben da ja, ist Niklas einer der ganz Treuen, also danke nochmal daran und ja, coole Sache. Jetzt bin ich hier gegen zwei Madridistas gegenübergestellt.
Ja, da sind wir mal wieder in der Überzahl.
Mal wieder, ne?
Wobei Niklas ja nicht nur Madridista ist. Bitte?
Richtig? Bei der Community ist das ja ausgeglichen.
Ja, ich sag mal, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber es ist bestimmt so 50-40 für Real oder so. Plus noch ein paar Neutrale und Atleti-Fans, aber es ist schon... Immer noch hat Real die Nase vorn irgendwie. Naja. Wobei, du bist ja auch nicht nur Madridista, bist ja auch gerne mal bei Betis, ne?
Richtig, ja.
Richtig, genau. Sehr gut, sehr gut. Ja, und wir wollen heute in dem Realpart ein bisschen eben reden, auch PSG, Hinspiel, Rückspiel, Alaves, was so Ancelottis Zukunft beginnt. Und ich fange da mal an mit einer Frage vom Pascal, der hat uns geschrieben, auch einer unserer ersten Patreons. Er fragt einfach nur, was ist mit Real los? So offensiv läuft so fast gar nichts, jetzt das 3-0 gegen Alaves mal außen vor gelassen. Pascal hat das Gefühl, dass Real könnte die Meisterschaft noch verspielen. Was meinst du, Niklas, woran liegt das aktuell so, dass es irgendwie hapert vorne?
Ich sag mal so, in der Hinrunde war das natürlich schon sehr gut. Also da hat Ancelotti definitiv neuen frischen Wind reingebracht, vor allem was die Form angeht jetzt von Vinicius. Also was seinen Input angeht, sehr effektiv. Benzema ist, müssen wir nicht drüber reden, seit Ronaldos Abgang der Fixpunkt vorne und schießt viele Tore. Aber ich denke, dass das Hauptproblem ist halt, wie gesagt, dass wenn der Gegner tief hinten drin steht, es war auch schon in der Hinrunde so, das wird jetzt immer deutlich sichtbarer. Das Mittelfeld ist meiner Meinung nach so ein bisschen die Zone, die mich, wo ich sage, gegen, also jetzt bezogen auf Casemiro, Modric und Kroos, spielst du gegen pressingstarke Mannschaften wie gegen Paris? Gut, jetzt am Mittwoch hat es überhaupt nicht geklappt, weil die beiden überhaupt nicht in Form waren. Nee. Aber grundsätzlich gegen pressingstarke Gegner kannst du absolut gehen mit den drei spielen. Aber gegen so tief stehende Mannschaften, ja, das ist einfach viel zu starr. Ich weiß, wie viele Tore geschossen haben Kroos. Ich glaube, Kroos hat ein Tor geschossen, Modric kein Tor. Casemiro.
Noch keins, ja.
Auch noch kein Tor. Das liegt meiner Meinung nach nicht daran, dass die drei irgendwie. Ich mache den drei gar keinen Vorwurf, sondern ich mache vielmehr Ancelotti einen Vorwurf, weil für mich wirkt das die Positionierung, die ist das Problem. Schaut euch das Tor von Pedri gegen Espanyol an. links macht Alba die Flanke. Und Pedri läuft rein und haut das Ding rein. Ja. So ein Spielzug bei Madrid wäre nicht denkbar, weil das alles sehr starr ist. Und ich fand es gut, dass jetzt bezogen auf das Alavés-Spiel, dass Valverde reingekommen ist für Kroos. Für mich war Valverde, ich habe deine dritte Halbzeit gesehen, für mich persönlich war Valverde der beste Mann gegen Alavés. Er hat Dynamik reingebracht. Laufzüge, die oder Laufwege so, die anderen drei nicht reinbringen.
Ja.
Und deswegen für mich war Valverde der beste Mann. Und ich muss auch grundsätzlich da muss ich Ancelotti loben. Ich hätte ihm eine 7 oder eine 8 gegeben für das Spiel. Denn die Positionierung der Achter war deutlich höher und auch das Passspiel war wesentlich schneller. Nur das Problem war, in der ersten Hälfte ist wenig gelungen, aber der Ansatz war grundsätzlich da und es war auch gut. In der zweiten Hälfte hat es ja auch gut geklappt.
Ja, speziell Luka Modric war da, glaube ich, im zweiten Durchgang so fast ein bisschen zehnermäßig, so hinter den Spitzen irgendwie zentraler. Es lief da schon ein bisschen flüssiger. Ja, Valverde bringt immer diese Dynamik. Aber ich fand halt doch trotzdem nur 60 Ballkontakte in 90 Minuten. Geht mehr, da hat natürlich immer einen großen. Modric hat da immer mehr. Aber mir war er noch ein bisschen. Er kann mehr und deswegen hoffe ich, er wird weiterspielen und wird dann wieder zu seinem alten Niveau hochkommen.
Valverde ist für mich, wie gesagt, also am Mittelfeld, da hoffe ich mir einfach, dass da, weil wir haben auch die Qualitäten. Also wir haben Ruben Blanco, den dürft ihr auch nicht vergessen. Der wird meiner Meinung nach auch zu wenig genannt.
Meinst du Antonio Blanco?
Nicht Ruben Blanco. Antonio Blanco hatte 2-3 Einsätze, hat mich super überzeugt, auch in der Castilla, super Mann. Also hat sehr viel Ruhe auch in der Spieleröffnung. Meiner Meinung nach besser als Casemiro.
Ja.
Kamavinga, Valverde, die stehen für Dynamik. Und Groß ist halt ein super, super ein Passmotor ist das, aber einfach sehr starr.
Ja, ist schon ein gutes Thema. Die drei sind natürlich so eingespielt und verstehen sich so blind, aber es ist dann eben oft auch starr und keiner sorgt dann mal wirklich für ein überraschendes Moment und läuft man in den Strafraum rein wieder wie der Petri. Das hat jetzt im Dezember auch gut geklappt. Da hat man natürlich auch Atletico, Sevilla, Inter auch souverän im Mittelfeld gebosst, sag ich mal. Und auch im Supercopa-Finale war das sensationell eigentlich, wie das Groß und Modric da gelöst haben gegen das Pressing. Aber jetzt speziell dann im PSG-Hinspiel hat man gemerkt, wenn da wirklich mal enormer Druck ist, und Verratti war ja Weltklasse drauf, die haben ja kaum mal einen Pass richtig nach vorne hinbekommen. Also man konnte das gar nicht verstehen. Klar, die Offensive kam nicht zur Geltung, die hat kaum Bälle bekommen, weil eben Modric und Co. da einfach nichts nach vorne gebracht haben. Also das war so das große Verwunderliche, dass da an einem großen Abend Kroos und Modric ein bisschen versagen. Oder was hattest du so beim PSG-Hinspiel vernommen?
Ja, das Passspiel war katastrophal. Das hat er auch Kroos angemerkt. Dass der Ball, also die Ballzirkulation, die war überhaupt nicht vorhanden. Also wenn da man, weiß ich, jeder zweite Ball, der kam nicht an. Mhm. Ja, und das hat Kroos ja auch angemerkt. 85-prozentige
Passquote, das ist ja unterirdisch für Real.
Ja, das ist einfach schwache Zweikampfquote. Mhm. Und auch generell, man stand halt immer mehr, man stand sehr tief. Am Anfang war es noch ausgeglichen, dann hat man sich immer tiefer reindrücken lassen. Ja. Und wenn dann mal ein Ball nach vorne ging, dann war Vinicius und Benzema komplett auf sich alleine gestellt, und dann kann man die beiden auch keinen Vorwurf machen.
Ja, schwieriges Spiel.
Und wie gesagt, das macht Hoffnung, nur 1-0. Mhm. Nur 1-0, nicht 2-0, 3-0, weil das wäre eigentlich das gerechtere Ergebnis gewesen.
Ja. Eigentlich ja, haben wir Glück gehabt, dass Mbappé und Co. doch noch ein bisschen Gnade hatten. 21-3 Abschlüsse, natürlich Real keinen Schuss aufs Tor. Das war schon traurig. Was hat denn Alex so zum PSG-Hinspiel zu sagen? Hast du dich sehr gewundert oder war das klar, dass dann doch PSG viel besser sein würde, viel mehr Druck machen würde?
Ja, das Hauptproblem war natürlich Ancelottis Taktik, ne? Warum man da wie Cardis spielt, bleibt sein Geheimnis. Also klar, du eher vorsichtig und du willst umschalten und kontern. Das können sie ja vor allem gut über Vinicius, aber es ist ja gar nicht gelungen. Und sie waren ja wirklich wie Cardis nur hinten drin gestanden. Mhm. Und es gab ja null Entlassung. Du hast null den Ball behaupten können. Du hast null selbst irgendwas mit dem Ball kreieren können. Du wurdest erstickt. Pressing war natürlich auch gut von PSG. Klar, also Verratti hast du völlig zu Recht gelobt. Ich fand den auch grandios. Ja. Ich bin auch ein großer Fan von ihm. Also der hat ein tolles Spiel gemacht. Sprich, PSG war natürlich auch gut, auch im Mittelfeld gegen den Ball. Aber du selber musst besser agieren, du musst mutiger agieren, du musst besser aufgestellt werden, mutiger vom Trainer. Also die Taktik, die Herangehensweise, glaube ich, da muss man Ancelotti Vorwürfe machen. Vor allem, es hat sich ja auch zur Halbzeit nichts geändert. Also die erste Halbzeit ging ja schon nichts. Und normalerweise denkst du ja, okay, dann stellen wir halt irgendwas um. Aber es ging ja so weiter. Und deswegen, das Hauptgrund für die Niederlage Ancelottis Taktik. Wobei klar, es hätte ja um ein Haar geklappt. Denn 0-0 hat Real Madrid auf jeden Fall unterschrieben und mitgenommen. Ja. Und es bis zur 93. sah es ja danach aus, dass Ancelottis Taktik eben doch aufgeht, nämlich das angesprochene 0-0 erreicht wird, was das einzige Ziel scheinbar war. Ja. Klar, es gibt keine Auswärtstore mehr, deswegen ob 0-0 oder 1-1 ist fast egal mittlerweile. Aber Real Madrid darf nicht in der Champions League vor allem wie Cádiz auftreten mit, keine Ahnung, 20% Ballbesitz und keinen Torchancen.
Es ist dann auch fast schon...
Ich glaube jetzt nicht, dass das geplant war von Ancelotti, sich da hinten so reinzustellen. An der Umsetzung hat einfach gehapert, weil Paris so hoch attackiert hat, auch überraschenderweise. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so hoch attackieren. Und ja, das war das Hauptproblem, dass das Mittelfeld überhaupt nicht zur Geltung gekommen ist. Also ich glaube schon, dass geplant war, die Ballbesitzzeiten höher zu halten, mehr zu zirkulieren in der eigenen Hälfte und dann halt vorne über Vinicius und Benzema zum Torerfolg zu kommen. Aber in der Umsetzung hat es dann überhaupt nicht geklappt. Das war Katastrophe.
Ja, irgendwie wieder dieses abwartende, kontrollierende Ansatz, dass man denkt, man kann den Gegner vielleicht ein bisschen müde spielen, auf den einen Fehler lauern, Vinicius schicken, hat halt irgendwie nicht geklappt und fast wäre das belohnt worden, dass es doch noch 0-0 ausgeht, aber da bin ich dann fast schon froh, dass es eben noch 0-1 ausgegangen ist, sonst hätte Real ja im Rückspiel vielleicht genauso weitergemacht und auch erstmal abgewartet, um zu kontern, also weil jetzt muss ja Real mehr investieren, offensiver gehen, man hat ja auch gesehen, Carvajal braucht Unterstützung, da hätte ein Valverde spielen müssen, statt ein Asensio, der so gar nicht sich hinten mit eingeschaltet eingeschaltet hat. Also man muss ja eh schon umstellen, weil Mondi und Casemiro fehlen. Ich schätze mal, da kommt dann Nacho nach innen und Alaba links raus und im Mittelfeld muss ein Valverde rein. Vielleicht wird es ja eh sogar ein 4-4-2 und wir sehen vorne Benzema mit Hazard zusammen. Das ist natürlich ein sehr unrealistischer Gedanke beim Ancelotti. Aber ich bleibe noch ein bisschen optimistisch fürs Rückspiel, weil PSG verkackt gerne mal die Rückspiele. Real ist dann, wenn sie müssen, dann doch vielleicht eher da und dann haben vielleicht auch Modric und Kroos mehr Bock und mehr Sicherheit. Oder was denkst du, Niklas, hinsichtlich Rückspiel?
Also bei der kurz nach der Aussuchung habe ich gesagt 60% Madrid, 40% Paris. Mhm. Jetzt kurz im Spiel seit Januar, wie gesagt, läuft es ja nicht mehr so gut. Mhm. Madrid hat 50-50. Ich sage weiterhin 50-50, weil Paris, wie gesagt, wenn die mal Druck bekommen, so mentalitätsmäßig sind die jetzt nicht so stark. Also das hat man letzte Saison gesehen. Da hat, glaube ich, Messi einen Elfmeter verschossen für Barcelona gegen Paris. Wenn der reingeht, dann sieht die Welt auch anders aus. Und auch da, ja, das 6-1 damals, Barcelona gegen Paris, die wirken jetzt nicht so gefestigt. Also auch am Wochenende haben wir 3-1
gegen Nantes
gefressen. Ja, also wie gesagt, Paris ist, ich sehe beide auf einem Niveau. Also ich sehe da jetzt weder bei Paris noch bei Madrid irgendwelche großen Vorteile generell.
Ich sehe einen großen Nachteil bei Real Madrid und das ist der Ausfall von Casemiro. Das schmerzt brutal, weil Nils hat es angesprochen, du musst mehr Risiko gehen, du hast das Hinspiel verloren, also du musst mindestens ein Tor schießen, du musst es gewinnen auf Papier. Sprich, du musst mehr Risiko nehmen, heißt, du hast Lücken hinten. Mhm. Neymar, Mbappé, Messi, Di Maria, wie sie alle heißen, die werden das schön auszunutzen wissen. Und du hast eben diesen Ankerspieler als Sechser auf der Sechs nicht mehr, der eben deine Konter unterbindet, der deine Zweikämpfe mal fair, mal vielleicht taktisch klug gewinnt, der Bälle erobert, der mal ein taktisches Foul zielt, der einfach super, super zweikampfstark ist. Und den hast du nicht mehr in Casemiro. Also gerade in solchen Spielen kommt es auf ihn mehr denn je an, ne? Wenn du mehr Risiko nehmen musst und einfach vor der Abwehr eine Absicherung brauchst, der eben deine Bälle erobert, der die Konter unterbindet. Das hast du nicht, Casemiro fehlt, das wird so, so brutal schmerzen und deswegen neige ich tatsächlich dazu zu sagen, PSG kommt weiter.
Ja, hast schon recht, immerhin, wenn es jetzt um die reine Konterabsicherung geht, wo du auch mit Geschwindigkeit arbeiten musst in der Rückwärtsbewegung, da können, glaube ich, ein Camavinga, Valverde noch mal mehr helfen, aber klar, Casemiro an der Mittellinie als Staubsauger wird schon wehtun.
Wird wehtun. Also das macht mir am meisten Sorge tatsächlich, dass er ausfällt. Nicht unbedingt das Ergebnis 1-0, mein Gott, dann gewinnst du 2-1, ne? Geht's halt in die Verlängerung. Aber einfach, dass dir da Casemiro fehlt, das ist meine Hauptsorge tatsächlich, weshalb ich eher dazu neige zu sagen, PSG wird mehr Platz haben, wird sich mehr entfalten können, auch weil Real mehr Risiko gehen muss. Also wir werden ein offeneres Spiel erhalten und ein offeneres Spiel, wenn dein Gegenspieler oder deine Gegenspieler Neymar, Mbappé und Messi sind, da würde ich mir sehr viel große Sorgen machen als Real Madrid-Anhänger.
Ich hoffe darauf, dass Valverde spielt, weil ich denke, dass er den Ausfall nicht 1-1, aber ich sehe auf jeden Fall, dass er das kompensieren kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass eventuell Ancelotti auf eine Doppel-6 umstellen wird, entweder von Anfang an oder im Laufe des Spiels. Weil Valverde ist läuferisch einfach eine Maschine. Ja, der kann dir alles ablaufen. Camavinga, den sehe ich auch, ja, also natürlich, du hast recht, Alex, 1-1 ist nicht kompensierbar, aber ich denke schon, dass Camavinga und auch Valverde das kompensieren können.
Aber ist ja noch ein bisschen hin, ne? Also kann ja noch was passieren, also auch bei PSG, mein Gott, kann ja Mbappé noch ausfallen und dann sieht die Welt auch ein bisschen anders aus, ne? Also von daher, zu sehr in die Zukunft sollte man jetzt auch nicht blicken.
Vor allem, dass das auch das Entscheidende seit Januar, seit der Verletzung von Benzema und auch nach der Supercoppa, die Form von Vinicius, die ist nach unten gegangen, Benzema war verletzt und die beiden sind die Referenzen vorne. Und auf die kommt es an. Wenn die beide weiterhin die Form haben wie jetzt, dann sehe ich da auch nicht so viel Hoffnung. Sind aber noch 200 Wochen Zeit. Es kommen jetzt keine englischen Wochen mehr. Ich denke schon, ja, also wie gesagt, jetzt ist für eine Prognose ist jetzt noch zu früh. Schauen wir mal weiter. Ja. Also ich bin aber weiterhin optimistisch.
Alaves hat ja noch leicht Hoffnung gemacht, weil eben alle drei vorne irgendwie getroffen haben. Benzema an allen drei Toren irgendwie beteiligt, dann war es auch mal diese geile Kombination zum 2-0. Also sie können schon, wenn sie wollen, Real Madrid, wo ich eben das Thema auch hatte, wenn sie müssen, dann können sie schon die Königlichen. Real hat dazu jetzt endlich die 50-Tore-Marke als erstes in La Liga geknackt, steht bei 51 Treffern und davon sind eben nur 17 in der ersten Halbzeit gefallen, aber eben das Doppelte, 34 im zweiten Durchgang. Also ja, man muss sie immer ein bisschen motivieren und ködern und jetzt müssen sie wirklich, und das ist so meine Hoffnung für das PSG-Rückspiel, dass sie da merken, okay, heute gilt's, heute können wir uns keinen Fehler mehr erlauben, heute müssen wir irgendwie liefern. Aber gut, da hat man dann eben auch noch eine Frage vom Peter, das ist aktuell der Spieltagsführende an diesem Spieltag bei unseren Tiki-Taka-Tipps. Der hat auch nochmal generell ein bisschen gemeint hinsichtlich Carlo Ancelotti. Also die Hinrunde war top, schreibt er, aber jetzt die Formkurve zeigt eben seit langem nach unten. Wie ist da so unsere Einschätzung zu Ancelottis Leistung? Sollte sich Real vielleicht im Sommer trennen? Was meinst du, Niklas?
Also realistisch gesehen glaube ich, dass er weitermachen wird. Mhm. Ja, realistisch. Ich denke schon, dass Madrid Meister wird.
Ja.
Und ich glaube auch nicht, dass Perez ihn rausschmeißen wird. Ich persönlich würde schon einen Pochettino bevorzugen. Mhm. Weil, ja, also das Hauptproblem ist einfach dieser, ja, der Umbruch. Mhm. Der muss meiner Meinung nach einfach fortgeschritten werden.
Ja.
Das Spielen einfach immer, ja, er setzt auf 13, 14 Leute.
Ja. Ja.
Hätte er mehr rotiert in der Hinrunde, wäre dann mal ein Hazard mehr in Form gewesen.
Benzema vielleicht jetzt nicht die Pause gebraucht.
Ja, dann dann hätte man auf die jetzt zurückgreifen können, dann wären die jetzt in Form gewesen.
Mhm.
Aber so, und vor allem, man darf auch nicht vergessen, das Kopper aus, das geht zu 100% auf seine Kappe. Ich weiß, was er sich dabei gedacht hat, mit drei Leuten zu starten, die 48 Stunden vorher noch gespielt haben, dann eine 12-stündige Reise hinter sich haben, ja, das geht zu 100% auf seine Kappe.
Mhm.
Darf man nicht vergessen, und wie gesagt, ich denke, also realistisch gesehen, glaube ich, dass er Trainer bleiben wird, hoffe aber schon darauf, dass ein anderer kommt. Raúl, denke ich schon, der hätte auch, sagen wir mal, die Cojones Mittelfeld umzuändern, also einen Camavinga mehr zu bringen, vielleicht auch einen Antonio Blanco zu bringen. Ja, da muss einfach was passieren. Auch mal vielleicht so, es erinnert auch sehr an Zidane. Ja, sehr. Also unter Zidane war spielerisch das Niveau noch geringer als jetzt. Aber es ist immer dieses 4-3-3, der Zehnerraum, der ist komplett verwaist. Immer über außen, individuelle Klasse vorne. Ja, ich würde mir wünschen, dass da einfach der Umbruch weiter vorangeschritten wird. Vielleicht sieht es auch Ancelotti ein, dann in der kommenden Saison. Ja, ich habe es mir auch schlechter vorgestellt. Also in der letzten Sommerpause war ich gar nicht davon begeistert. Dass überhaupt Ancelotti kommt, war dann aber auch positiv überrascht.
Ja, er ist halt da ähnlich wie Zidane, so ein bisschen der Kumpeltyp mit diesem unendlichen Vertrauen in Modric und Kroos. Natürlich haben die irgendwo noch eine gewisse Weltklasse, aber eben nicht unbedingt für 30 von 30 Spielen und da eben zu wenig Überraschendes, wenig Konkurrenzkampf im Team. Natürlich haben Valverde, Hazard, Jovic wenig Vertrauen, weil sie eben sehr selten zum Einsatz kommen. Also ja, das Kadermanagement geht ihm wie Zidane so ein bisschen ab und eben auch das Überraschende, mal In-Game-Coaching Plan B zu haben. Da ist ja Xavi sogar flexibler, mit irgendwie Flanken auf Luc de Jong zu bringen. Also da hat man selbst bei Barca eher das Gefühl, wenn es nicht läuft in einem Spiel, dass man da nochmal reagieren kann, dass da noch was passiert und vielleicht von der Bank irgendwie noch ein Impuls kommt. Selbst jetzt Petri wurde ja auch eingewechselt und hat das Spiel dann noch mitentschieden.
Den hättest du gerne, ne? Luc de Jong jetzt in Weiß.
Mittlerweile Luc de Gol. Ja, im Tausch für Jovic.
Ist ja nur ausgeliehen von Sevilla, ne? Kannst du ja kaufen, als Real Madrid im Sommer.
Nee,
dann hast du deinen Plan B.
Apropos Alex, hast du deine Wette eigentlich mittlerweile verloren?
Welche Wette? Mein Iskender bekomme ich im Sommer.
Nee, mit dem Kumpel.
Mit den, du hast doch gesetzt darauf, mit ihrem Kumpel hast du gewettet, dass Luc de Jong weniger als 10 Tore schießt.
Ja, die Saison läuft ja noch, ne?
Also. Wie viel hat er denn jetzt? Hat er noch weniger?
4 oder 5 hat er in La Liga?
Oh, Liga, okay.
Also, ja, er ist auf Kurs, aber es wird knapp. Ich meine, es sind ja auch nur noch, wie viele Spiele? 13? Man könnte schon noch 5 machen. Also, aber ganz ehrlich, das zahle ich ja dann gerne, ne?
Ja.
Also anders als Nils verliere ich ja dann eine Wette, die mir nicht schmerzt, sondern wenn der 10 Tore macht, sind das wichtige Tore, das tut Barca gut, von, ja, zahle ich gern mein Dinner. Ne?
Wohingegen Nils, ja, weiß ich nicht, ob was. Der Iskender tut mir nicht weh, nur dann das Eingeständnis, dass Elche doch genau ganz gut ist. Ja, ja. Mal gucken, ja. Es hatte dann nur noch der Johannes noch eine Sache geschrieben, da ging es um das Thema Haaland, wo es jetzt dieses Treffen in Nizza gab, so, und da nur kurz gesagt, so, ja, es gab dieses Treffen, aber es hat wenig zu bedeuten im Sinne von Team Haaland, also sein Vater und Raiola, die haben ja viele Treffen mit anderen Vereinen und auch Real Madrid, Juni Calafatros, Angel Sanchez und Co. haben ja auch regelmäßig irgendwo Treffen, nur um mal grob abzustecken, um was geht es hier, was habt ihr in eurer finanziellen Vorstellung. Also ja, Haaland könnte passieren zu Real, aber jetzt dieses eine Treffen ist jetzt noch nichts, wo man groß irgendwie schon den Champagner kaltstellen kann. Also kalmer. Da wird es bei Real Total dann zu berichten.
Da wird noch sehr viel passieren bis Sommerfall. Ja. Wir haben halt Februar, ne? Ja. Also da wird es eh noch 10 Treffen geben und 8 davon landen in der Presse. Und dann siehst du Raiola am Flughafen, so in Madrid, in Paris, in Barcelona, weil das zelebriert er auch und das macht er auch taktisch, ne? Ja. Damit er Druck auf die anderen Vereine macht, damit er den Preis hochtreibt. Ja. Also da wird noch so viel passieren und noch so viele vermeintliche Breaking News.
So ist es.
Kalmer, ja. Kalmer. Oder anders gesagt, kalmer wird es nicht werden,
ja, bis
Sommer, sondern eher das Gegenteil.
Wir Konsumenten, wir Leser, wir Fans sollten da kalmer die Ruhe bewahren, auch wenn die Marca wieder schreibt, oh, Bombasso, caliente, was auch immer. Naja, wir sind dann eigentlich schon am Ende. Niklas, hast du noch irgendwas zum Abschluss hinsichtlich Real oder so?
Ja, ich muss vielleicht Glückwunsch sagen an Alex. Ich glaube schon, dass Barcelona jetzt auch
Meister wird.
Wieder also, muss ich dir sagen. Ich glaube, da mit Xavi, das geht voran. Also,
ja, gefällt mir auch. Ist Zug drin, tatsächlich. Von daher verstehe ich völlig den Wunsch nach einem Umbruch bei Real Madrid. Wir hatten das ja auch ab und zu thematisiert, also nicht jetzt in den letzten Folgen, aber vor einigen Folgen, ne, Nils, dass da so mehr so im Herbst, dass der Umbruch bei Barca schneller, besser vorangeht als bei Real Madrid. Klar, bei Real Madrid, wenn du Tabellenführer bist, vor allem komfortabler Tabellenführer, wenn du auch noch einen Titel schon gewonnen hast, dann ist es nicht auf den ersten Blick so notwendig oder nötig, dass du einen brauchst. Aber allmählich könnte er schon gut tun, wenn du eben auf die besagten Namen im Spiel, in der Mannschaft blickst, die wir ja hier thematisiert haben. Ne? Also Modric, auch Benzema ist ja schon betagter, wobei der wird ja nicht ersetzt, aber er bekommt ja einen prominenten Nebenmann, höchstwahrscheinlich, voraussichtlich, möglicherweise. Aber ja, Thema Umbruch, da ist Barca weiter, das sieht gut aus, bei Real ist ein bisschen Arbeit und deswegen bin ich gespannt nächstes Jahr. Ich werde jetzt nicht hier einen Nils Kern machen und direkt mich schon mit einem Hot-Take äußern, aber bezüglich Barca, wenn es so weitergeht, könnte ich guter Dinge sein nächste Saison.
Aber wobei man muss sagen, klar, es sieht jetzt besser aus bei Barcelona, aber was bei Barcelona fehlt, das hat man jetzt auch gegen Neapel gesehen, sind diese Weltklasse. Also sind alles gute Spieler, Ferran Torres, Aubameyang, ja, Ansu Fati, wenn er mal fit ist. Aber also diese Weltklasse fehlt, dieses, ja, das, was halt Benzema hat bei Madrid. Und ich denke, was auch da, was einfach wichtig ist jetzt auch für die Zukunft, was macht Haaland? Also geht er jetzt nach Madrid mit Mbappé? Ui, dann kann Barcelona einpacken. Aber sollte er zu Barca gehen, dann sieht die Welt auch wieder anders aus.
Genau, das ist ja genau das. Sie versuchen sich diese Weltklasse einzukaufen im Sturm. Und ganz ehrlich, das Tor von Aubameyang, das 1-0 war Weltklasse, weil besser kannst du nicht abschließen. Ja. So ruhig bleiben, oben nett in den Winkel. Also von daher bin ich ganz guter Dinge. Aber klar, es wird noch so viel passieren, egal ob Thema Haaland oder Thema generell, wie sich die Mannschaft entwickelt.
Auch im spanischen Fußball wird noch viel passieren. Wir haben heute noch Celta Levante, Dienstag ist dann Villarreal Juventus, Mittwoch Atletico United dran, Donnerstag natürlich Europa League, am Wochenende das große Derby in Sevilla, Derby in Madrid mit Rayo gegen Real. Also jede Menge Action, dann hören wir uns am nächsten Montag wieder. Das war ja doch eine ganz nette, schöne Folge. Vielen Dank an Niklas, dass du dabei warst, einen unserer größten ersten Patreons natürlich. Vielen Dank dafür. Und gerne mal wieder, oder?
Sehr gerne. Es war gerne. Eine Ehre.
Ja, wenn du mal nicht in Spanien
sehr bist, schön,
in Sevilla, in Madrid und so weiter. Du Alter. Wie sagt man? Viel Reiser, viel Flieger, naja, was auch immer. Also Herrschaften, schöne Woche euch allen und bis zum nächsten Mal. Hala Madrid. Ciao, ciao.
Hasta la próxima. Ciao.